Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dämonen in Zimmer 433, liebe Gemeinde. So lautete die Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung, als sie über einen der seltsamsten Prozesse der letzten Jahre berichtete. Dämonen in Zimmer 433. Da schreibt die SZ, grausam und ziemlich rätselhaft. 5 Südkoreaner sollen eine Verwandte in einem Frankfurter Hotel zu Tode gequält haben. In der Nacht zum 5. Dezember 2015, also knapp 2 Jahre ist das her, kam es zu einem, wie man so sagt, Exorzismus, einer Teufelsaustreibung, die das Opfer, eine 41-jährige Frau, die ihren Verwandten zuvor als besessen vorkam, nicht überlebte. Weil man ihr die bösen Geister mit Gewalt, also auf Teufel komm raus, austreiben wollte. Grausam, so etwas. Entsetzlich. Und so etwas im 21. Jahrhundert, mitten in Deutschland, wie kann das sein? Ist am Ende die Bibel schuld? Fragen manche. Berichtet sie nicht auch von Dämonen und Besessenheit und Teufelsaustreibungen? Und in diesem Zeitungsartikel kam auch kurzerhand ein Hinweis auf die Bibel. In der Tat, wir lesen in der Bibel von solchen Phänomenen. Allerdings, liebe Gemeinde, wenn Jesus Dämonen austreibt, dann sterben nicht Menschen daran, sondern sie werden geheilt. Sie bekommen ein neues Leben geschenkt. Das ist doch etwas völlig anderes. Das hat mit diesen Ereignissen dort in Frankfurt nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber wie ist das überhaupt heute zu verstehen, was von Jesus berichtet wird? Hören wir den Predigttext aus dem Lukasevangelium Kapitel 11. Und ich gebe zu, wenn wir diese Worte hören, dann klingt das für unsere modernen, aufgeklärten Ohren ein wenig fremdartig. Wir hören den Predigttext und wir wollen vor Gottes Wort aufstehen. Und Jesus trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und es geschah, als der Dämon ausfuhr, da redete der Stumme, und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die Dämonen aus durch Beelzebul. Wenn aber ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein gewappneter, starker seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Herr, so bitten wir dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, was mir zunächst auffällt bei dieser Begebenheit, die doch ein wenig seltsam klingt und irgendwie komisch, fremd. Ich weiß nicht, wie es euch Konfirmanden geht. Also ich vermute mal, ihr habt jetzt bei diesen Worten nicht allzu viel kapiert. Das klingt so ein bisschen nach Bahnhof. Dämonen, Beelzebub, Satan und. Was soll das alles? Aber bei dieser Begebenheit, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Dämonenaustreibung, die da anfangs berichtet wird, sondern es geht vielmehr um eine Diskussion, die sich daraus entwickelt. Da werden Fragen gestellt, da gibt es Einwände. Jesus antwortet ruhig, sachlich, auch logisch in sich. Und das finde ich klasse an der Bibel. Ihr geht es überhaupt nicht um irgendwelche spektakulären Wunderberichte, um Sensationen, um Schlagzeilen wie den Zeitungen. Das ganze Wunder, dass da ein Mensch geheilt wird in seiner Seele und an seinem Körper, dass ein Stummer wieder reden kann, ein großartiges Wunder, das wird gerade mal in einem einzigen Vers erzählt. Das ist der Vers 14. Und Jesus trieb einen Dämon aus, der war stumm, und es geschah, als der Dämon ausfuhr, da redete der Stumme und die Menge verwunderte sich. Fertig. Da wird nichts ausgeschmückt, da wird nichts dramatisiert, da wird einfach nur mit äußerst nüchternen und spärlichen Worten beschrieben, was Jesus tat und noch nicht einmal, wie er es tat. Und dass die Leute sich darüber wunderten. Punkt. Unsere Neugier, was ist da los? Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Wie kann man das erklären? Und so weiter. Unsere Neugier wird da in keiner Weise befriedigt. Es ging Jesus darum, diesem einen Menschen zu helfen, sonst nichts. Doch diese kleine Szene wird zum Anlass zu einem Gespräch, zu einer Diskussion über das Wirken Jesu. Was ist das für ein Mann? Wo kommt er her? Was hat er für eine Macht? Wo kommt diese Macht her? Und Jesus lässt sich darauf ein. Er nimmt die Zweifel und die Fragen, die da aufkommen, ernst. Und so bin ich überzeugt, dass Jesus auch unsere eigenen rationalen, vernunftbestimmten Einwände und Anfragen aus unserer modernen Zeit des 21. Jahrhunderts kennt und ernst nimmt. Und eins wird ganz deutlich, letztlich steht hier nicht der Teufel, der Satan, der Beelzebul oder wie immer man ihn nennen mag oder irgendwelche Dämonen im Mittelpunkt, sondern es geht hier um Jesus selbst und seine Macht. Darum geht's. Drei Gedankengänge. Erstens, das Wirken des Starken. Ja, obwohl es letztlich um die Macht Jesu geht, fordert uns diese Begebenheit heraus, auch über die Macht und das Wirken der anderen Seite nachzudenken. Denn diese andere Seite, die Seite des Bösen, die wird hier vorausgesetzt. Und Jesus nennt den Bösen einen Starken. Ja, darüber müssen wir auch nachdenken, gerade auch in unserer modernen, aufgeklärten Welt, wo uns das Gerede von Dämonen so mächtig gegen den Strich läuft. Klingt das nicht mittelalterlich, überholt? Irrational. Ist das nicht ein Relikt aus der Zeit archaischer und mythologischer Vorstellungen? Ein Kennzeichen vielleicht höchstens noch von extremistischen oder skurrilen Sekten, wie eben die von diesen teufelsaustreibenden Koreanern da in Frankfurt? Haben uns nicht die Erkenntnisse der Aufklärung seit 200 Jahren schon viel weitergebracht? Den Teufel gibt's doch gar nicht. So meinen viele. Es ist auch eine Art Teufelsaustreibung. Und so liest man in einem Gesangbuch aus der Epoche der Aufklärung, schon eine Weile her, da liest man diesen schönen Vers: Gott sei Lob und Preis und Ehr, es gibt nun keinen Teufel mehr. Ja, wo ist er denn geblieben? Die Vernunft hat ihn vertrieben. Ha, wenn das so einfach wäre. Oder wenn es doch nach der Mehrheit ginge, dann wäre die Sache völlig klar. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2012 glauben fast 80% der Deutschen nicht an die Existenz des Teufels. Unter den Theologen ist das nicht viel anders. Schon vor Jahrzehnten behauptete der Theologieprofessor Rudolf Bultmann, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig noch an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Das geht einfach nicht, so sagt er. Doch wer die Bibel als Gottes Wort ernst nimmt, der wird nicht darum rumkommen, davon auszugehen, dass es den Teufel gibt, tatsächlich. Und ich vertraue darauf, dass Jesus sich mit den Dingen, die sich unserer sinnlichen und naturwissenschaftlichen Wahrnehmung entziehen, besser auskennt als ein Herr Bultmann und auch besser auskennt als die Mehrheit der Deutschen. Ich glaube, der Teufel hat zwei ganz unterschiedliche, gegensätzliche Strategien, wie er die Menschen für sich gewinnt. Die eine Strategie ist, den Menschen Angst einzujagen und seine Macht massiv zur Schau zu stellen. Das ist die Masche, mit der er über Jahrhunderte erfolgreich war. Durch das ganze sogenannte finstere Mittelalter hindurch oder womit er auch heute noch erfolgreich ist bei den Naturvölkern, etwa bei den afrikanischen Stämmen oder wo auch sonst auf der Welt, wo Menschen bis heute in Angst und Schrecken leben vor der Geisterwelt, vor der Dämonenwelt, wo man Schamanen und Medizinmänner aufsucht und irgendwie verzweifelt Hilfe sucht gegen das, was man nicht erklären kann. Der andere Trick des Teufels ist vermutlich weitaus raffinierter und dadurch gefährlicher. Und den wendet er sehr erfolgreich im aufgeklärten modernen Westen an. Er macht den Leuten weiß, hey, mich gibt's doch gar nicht. Und auf diese Weise hat er die Menschen auch im Griff. Für Jesus war es keine Frage, der Teufel ist eine Realität und er hat auch Macht. Jesus nennt ihn ja sogar den Starken. Und er hat auch unsichtbare Wesen, die ihm dienen, die man Dämonen nennt. So wie Gottes Reich auch unzählige Heerscharen von Geistwesen hat, die wir eben als Engel kennen, die ihm dienen und die ihn anbeten. Und so gibt es so etwas Ähnliches auch auf der Seite der Finsternis. Die Namen des Bösen sind ganz unterschiedlich, so wie auch sein Wirken unterschiedlich ist. In unserem Text ist von Satan die Rede. Oder der Ankläger, das heißt Satan auf Deutsch übersetzt, der Widersacher. Dann erkennen wir das Wort Teufel, das kommt von dem griechischen Diabolos. Das ist der Durcheinanderbringer, der alles kaputt macht, durcheinanderbringt, der die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zwischen Menschen kaputt machen will, durcheinanderbringen will. Und das gelingt ihm trefflich. Und dann ist da noch die Bezeichnung Beelzebub oder auch Beelzebul. Was ist das denn Komisches? Im alten Israel, da gab es einen kanaanäischen Fruchtbarkeitsgott, der diesen Namen hatte, Baal-Zebub. Baal-Zebub. Und das heißt auf Deutsch Herr der Fliegen. Wo kommt dieser seltsame Name her? Nun, das war so. Diesem Baal-Zebub, dem opferte man das, was den Boden besonders fruchtbar macht. Mist, Dung. Und weil über seinem Altar also jede Menge Fliegen kreisten, so bekam er diesen Namen Baal-Zebub, Herr der Fliegen. Später haben die jüdischen Rabbiner diesen Namen dann ein wenig abgewandelt und haben aus Baal-Zebub Baal-Zelul gemacht oder Beelzelul. Und was heißt das? Das heißt auch passend zu dieser Geschichte von dieser Gottheit, das heißt Herr des Mists oder auch Mistgott. Mistgott haben die den genannt. Das ist doch eine Bezeichnung für den obersten aller bösen Geister, für den Teufel selbst, die ganz treffend ist. So haben sie diese Bezeichnung tatsächlich so als Verballhornung des Teufels genommen und haben gesagt, wir nennen ihn Beelzelul, Mistherr oder, tja, man kann das ein bisschen deftig auch so ausdrücken, Scheißherr. Ja, nichts anderes ist er, der Teufel. Das passt doch. Wie viel Elend, wie viel Mist. Ja, ich sag's mal nochmal deftig. Wie viel Scheiß in dieser Welt geht auf diesen Bösen zurück, der die Menschen als seine Werkzeuge missbraucht. Groß Macht und viel List sein grausamer Rüstung ist, dichtet Luther. Jesus spricht vom gewappneten Starken, also von einem Starken, der gewappnet ist, der eine Rüstung hat. Und wie grausam dieser Starke in dieser Welt haust, das sehen wir täglich. Denken wir dabei bitte nicht nur an die ganz offensichtlich teuflischen Taten, wie bei Terroranschlägen etwa, oder auch an die grauenvollen Untaten in der Zeit des Nationalsozialismus. Unvorstellbar, wo man Kinder, jüdische Kinder, lebendig wie Müll auf die Lastwagen geworfen hat, wo man aus Menschenhaut Lampenschirme produziert hat und, und. Wer noch Zweifel an der Existenz des Teufels hat, dem empfehle ich mal einen Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, dieses Mahnmal des Holocaust. Aber denken wir nicht nur an diese grauenvollen Auswüchse teuflischer Taten, sondern denken wir auch an den ganz unscheinbaren und dennoch teuflischen Einfluss im Alltag, den es gibt, der auch uns selber betrifft, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, wo wir gefangen sind in Abhängigkeiten, in Süchten, in einem Teufelskreis aus täglichen Abhängigkeiten, aus dem wir alleine nicht rauskommen. Ja, wir müssen Jesus schon recht geben. Der Böse ist ein Starker, keine Frage. Doch viel wichtiger ist, und das ist die Hauptsache an diesem ganzen Text heute Morgen, Jesus ist stärker. Und deswegen ist das Zweite der Sieg des Stärkeren. Nun, das ist schon ein starkes Stück, was diese Leute dem Jesus unterstellen. Wie sie ihm sagen, er treibt die Dämonen mit Beelzebul aus. Das gibt es doch nicht. Das bedeutet doch, sie machen Jesus zum Oberteufel. Die sagen, die Macht Jesu, das muss was ganz Schlimmes sein. Und Jesus ist der Allerschlimmste, so sagen sie. Aber was erkennen sie damit indirekt an? Sie erkennen an, dass Jesus Macht hat. Eine große Macht, die größer ist als die Macht des Bösen. Aber was ist das für eine Macht? Nun, wie reagiert Jesus auf diese Anschuldigung? Er bleibt ganz ruhig. Das finde ich bewundernswert. Und davon möchte ich auch lernen, denn das kann uns als Christen ja auch passieren, dass man uns Dinge unterstellt, die gar nicht stimmen, dass man uns missversteht, dass man uns angreift. Jesus bleibt ganz, ganz ruhig. Und dann fängt er an, mit seinen Gegnern zu sprechen, zu argumentieren, ganz sachlich, ganz logisch. Zunächst einmal zeigt er seine Macht darin, dass er ihre Gedanken kennt. Ja, wer kann denn sowas? Gedanken lesen? Wie ist das möglich? Das kann doch nur jemand, der selber der Schöpfer des Menschen ist und der hinter die Fassade schauen kann, der die Gedanken lesen kann. Jesus kennt auch unsere Gedanken. Er sieht auch unsere Zweifel, unsere Fragen, da wo wir einfach auch nicht mitkommen mit diesem alten Bibelbuch, wo wir Mühe haben. Jesus sieht das. Und er verurteilt uns nicht dafür, sondern er lässt sich ein auf ein Gespräch, auch mit uns, so wie er damals mit diesen Menschen gesprochen hat. Und dann ist sein Argument ganz logisch. Er sagt, ich kann doch gar nicht ein Teil des Bösen sein. Ich kann doch gar nicht zum Reich des Bösen gehören, wenn ich das Böse bekämpfe. Denn dann wäre doch das Reich des Bösen in sich uneins und gespalten und könnte überhaupt nicht bestehen. Aber ihr seht doch, dass das Reich des Bösen tatsächlich existiert. Und eure Söhne, so sagt Jesus, damit meint er eure Anhänger, eure Schüler, die Schüler der Pharisäer und der Rabbiner, die machen das doch auch, die kämpfen doch auch gegen das Böse, die versuchen auch, Dämonen auszutreiben. Das würde doch gar nicht gehen, wenn das nur mit einer Macht geschehen könnte, die selber böse ist. Ihr Lieben, das ist doch in sich logisch. Denn wie ist das bei einem Reich, was mit sich selbst im Streit ist? Da gibt es Bürgerkrieg. Ein Haus fällt über das andere her. Einer kämpft gegen den anderen. So ein Reich kann nicht bestehen. Und so sagt Jesus, ich bin nicht der Beelzebul, wie ihr denkt. Nein, ich komme von der anderen Seite. Und da komme ich als der Stärkere, als der Sieger, als der, der alles im Griff hat. Wie sagt es Jesus? Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, über den Starken, über den Bösen, der seinen Palast bewacht, und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Und die Beute ist das, was der Teufel zuvor besessen hat. Das sind Menschenseelen, die Jesus befreit. Er hat eine Macht, die stärker ist als alle Macht der Finsternis. Und darauf können auch wir vertrauen. Wie ist das heute? Gilt das immer noch? Ja. Mir ist das ganz eindrücklich vor Augen, wie ich in Greling mal einen jungen Mann kennengelernt habe. Ich war selber noch Jugendlicher und dieser junge Mann, der war wie dieser Mensch hier in der Geschichte stumm. Der hat tatsächlich kein Wort gesagt, das war aber keine physische Störung, keine körperliche, sondern eine seelische Störung. Der lief ganz gebückt, mit dem Kopf immer auf den Boden gerichtet und wenn man ihn angesprochen hat, er sagte kein Wort. Über Wochen, über Monate lebte er dort und hat mit niemandem auch nur ein einziges Wort gesprochen. Aber er hat gehört. Er hat Predigten gehört. Er hat das Wort Gottes gehört. Und er fand zum Glauben an Jesus Christus. Und dann passierte etwas, was mich als Jugendlichen unglaublich fasziniert hat, weil ich diesen Mann kannte. Auf einmal begegne ich ihm und er sagt, hallo, Gero. Wie bitte? Was? Der hat geredet? Und dann sehe ich wenig später diesen Mann in der Kirche vorne stehen am Pult und er liest das Evangelium. Ich denke, das ist doch unglaublich. Und dieser Mann, der stand auf einmal aufrecht und er konnte strahlen, er konnte reden. Da habe ich als Jugendlicher das so zum ersten Mal richtig sichtbar gemerkt, wie Jesus stärker ist als das Böse und als der Böse. Wie Jesus Menschenleben verändern kann, neu machen kann, neues Leben schenken kann und dem Sprachlosen eine Stimme gibt. Stumme reden lässt zur Ehre Gottes. Und deswegen ganz kurz am Schluss das Dritte. Unser Platz an der Seite des Stärkeren. Da ist unser Platz. Denn Jesus sagt es so, ihr müsst es doch erkennen. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. In meiner Person, in meiner Macht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das ist nicht etwas, was man auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben kann. Natürlich ist das Reich Gottes noch nicht für alle sichtbar. Natürlich gibt es noch Kämpfe gegen den Bösen. Und es gibt viel Leid und Elend in dieser Welt und Krankheit und Not. Aber wo wir Jesus auf unserer Seite haben, da leuchtet das Reich Gottes schon auf, mitten in dem trüben, nebligen November unseres Lebens und unserer Welt. Das gibt uns Mut. Und es gibt uns Kraft, auch gegen die Widrigkeiten, gegen den Bösen anzukämpfen in unserem Leben. Und wenn wir doch mal auf die Nase fallen, hilft Jesus uns wieder auf. Und wie ist das so schön beschrieben? Mit dem Finger Gottes. Das zeigt eigentlich fast in einer ironischen Weise, in einer ja ganz netten Weise beschreibt das Jesus, dass die ganze Macht des Bösen, der Dämonen und des Teufels, dass die letztlich gegenüber der Macht Gottes so gering ist, dass ein Finger Gottes reicht. Man könnte so sagen, mit einem kleinen Finger kann Gott den Bösen bewältigen. Ist da nicht für uns kein besserer Platz auf dieser Welt als an der Seite des Stärkeren, an der Seite Jesu? Deswegen sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Du hast die Wahl. Und das Beste ist es, mit ihm zu sein. Amen.